Ja, um welches Thema geht es mir heute? Es geht um Erweckung heute Morgen. Hat er noch alle Tassen im Schrank, der Prediger? Der redet über Erweckung. Ja, ich werde euch gleich Näheres dazu erzählen, was mich dahin gebracht hat, dass ich heute dieses Thema gewählt habe. Aber zuvor möchte ich erst nochmal dem Herrn die Ehre geben und kurz beten. Wir können dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wie immer kommen wir als Bettler zu dir und wir müssen wirklich gestehen, wir haben nichts, wir sind nichts. Wir sind abhängig von dir und wir brauchen dich und wir brauchen dein Reden. Und jetzt bitten wir dich einfach, dass du durch deinen Heiligen Geist dein Wort in uns hineinlegst und du zu uns redest und du uns veränderst und du einfach wirkst. Und segne du jeden Einzelnen, der heute da ist, und segne aber auch vor allem die, die heute nicht da sein können. Sei du ihnen nahe, der Vanessa und auch den älteren Geschwistern, die in Altenheim, Pflegeheim oder wo auch immer sind. Segne sie. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, was zunächst mal sehr ermutigend, heute dieses gemeinsame Lied, wer auf Gott zu vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Das hat mir so ins Herz gesprochen, weil ich ein Mensch bin, der sich immer fürchtet, immer wieder. Und ich brauche solche Zusagen. Und ich danke Gott dafür, dass ich diese Verheißung gleich ergreifen konnte und dass sie mir dann auch Ruhe gegeben hat für heute, für die Predigt. Das Thema Erweckung. Vor vielen Jahren, am Anfang meines Glaubenslebens, habe ich mal so eine Broschüre gefunden, da ging es um eine Erweckung und das war für mich erstmal, da wusste ich gar nicht, ist das jetzt real oder kann ich das glauben, was da abgelaufen ist. Es hat mich aber dann doch sehr beeindruckt, was in einer Erweckung so passiert, in einer Gemeinde, was da passiert von Gott her. Und dann aber über die Jahre so in der Gemeinde, im Gemeindetrott, hat mich das Thema dann nicht mehr so beschäftigt. Wir kennen noch unseren Peter Hertelt, der nicht mehr in der Gemeinde ist, dessen Anliegen es immer war, für Erweckung zu beten. Der hat wirklich regelmäßig und über Jahre für Erweckung gebetet. Und wie gesagt, bei mir viele Jahre dann gar nicht mehr so betrachtet. Das Thema Erweckung war weit weg. Und dann habe ich eine Broschüre, eine Zeitschrift von KFG bekommen, die auch einige haben. Und dann habe ich Da ging es ums Thema Erweckung und zwar durch das ganze Heft durch. Und dann habe ich das mir mal zu Gemüte geführt. Und das hat mich dann wieder dahin gebracht, dass ich heute Morgen gesagt habe, ich möchte dieses Thema mit uns mal betrachten. Es geht dann heute um die Erweckung Israels. Das ist das Beispiel, das biblische Beispiel, was wir betrachten. Und die Frage ist, kann es auch Erweckung bei uns geben? Wie läuft denn Erweckung in der Regel erstmal ab? Das wollte ich mal vorne dran stellen. Zunächst mal kann man sagen, es gibt so drei Ebenen in der Erweckung, in einer Erweckungsgeschichte. Zunächst mal geht es um jeden Einzelnen persönlich. Es geht darum, dass Menschen, Einzelne von Gott angesprochen werden. Gott redet zu ihnen vielleicht, Gott zeigt ihnen, macht ihnen was bewusst und stößt sie im Herzen an, erweckt sie und dann beginnt Erweckung in dem Einzelnen und es ändert sich was schlagartig im Leben. Dann die nächste Ebene, die zweite ist die Erweckung in einer Gemeinschaft oder in einer Gemeinde wie unserer, wo dann plötzlich über Einzelne passiert plötzlich etwas und alle werden erweckt, so wie das auch an Pfingsten war, wo 3000 Menschen zum Glauben kamen, eine Erweckung in der Gemeinde. Und dann gibt es nochmal eine Ebene, drüber gibt es die Erweckung ganzer Regionen, ganzer Gebiete, es fängt mit Städten an und dann geht es aber auch durch ganze Länder durch und sogar über Kontinente dann. Diese drei Ebenen gibt es bei der Erweckung. Und jetzt kann der ein oder andere denken, ja gut, ist alles gut und schön. Und vielleicht betet da der ein oder andere dann auch für Erweckung, aber betet so insgeheim oder denkt insgeheim, ja, schenk doch Erweckung, Herr Jesus, aber fang nicht bei mir an. Und dann muss man ganz klar sagen, dass, wenn wir mal schauen, aus wem besteht Gemeinde, wer macht Gemeinde aus? Natürlich im Zentrum unser Herr Jesus, der die Gemeinde baut, der das Haupt ist. Aber dann besteht Gemeinde aus vielen Gliedern, die hier sitzen. Und wenn Erweckung nicht über diese vielen Bausteinchen, diese vielen Glieder der Gemeinde kommen, wenn sie nicht bei dir persönlich, bei mir persönlich anfängt, dann entsteht keine Erweckung. Ja, es braucht solche schwachen Menschen, solche fehlerbehafteten Menschen wie dich und mich, um Erweckung überhaupt mal zu starten. Und so ist gleich die erste Zusammenfassung: Wenn Gott Erweckung bringt, dann gebraucht er Gläubige wie dich und mich und keine Elite- oder Vorzeigechristen. Das ist mal ganz wichtig. Der zweite Schritt, den ich vorab betrachten möchte, ist: Wo kommt denn die Erweckung her? Wer schenkt denn überhaupt Erweckung? Und da muss man eben auch sagen, Erweckung ist immer etwas Außergewöhnliches. Etwas, und wie das schon in dem Außergewöhnlich steckt, es kommt von außen, es kommt natürlich von Gott selbst, diese Erweckung. Und wir können uns das klar und bewusst machen, wenn wir einen schlafenden Menschen haben. Der schlafende Mensch, oder wenn wir selber im Tiefschlaf sind, dann können wir uns nicht sagen, so, wir wecken uns jetzt mal kurz auf, stehen mal kurz auf, gehen auf Toilette, sei denn die Blase drückt, dann muss man manchmal aufstehen. Aber die Erweckung, eine Erweckung kommt zunächst mal von außen. Es muss jemand da sein, und das ist Gott bei einer Erweckung, der den, in Anführungszeichen, schläfrigen, müden, schlafenden Gläubigen aufweckt. Niemand kann sich selbst erwecken. Erweckung geht immer von Gott aus. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, haben wir eine Sehnsucht nach Erweckung? Und ich möchte es vielleicht mal so sagen, wie ging es mir selber dazu? Ich habe keine Sehnsucht nach Erweckung gehabt, aber ich habe gemerkt, irgendwie, wenn ich auf mein Glaubensleben schaue, meinen geistlichen Zustand selber mal persönlich kritisch betrachte, dann wird mir eine Erweckung ganz gut tun. So vielleicht mal mein persönliches Empfinden. Und das waren so die Gedanken, die mich umgetrieben haben. Und deswegen möchte ich jetzt auf das Volk Israel kommen. Und da wollen wir uns ein Beispiel einer Erweckung mal anschauen. Und nachher kommt dann der Bezug zu unserem Leben, wo wir einfach auch überlegen können, was können wir daraus für uns lernen von diesem Beispiel Israels. Und es geht ja um das erste Samuel-Buch. Ich möchte es mal möglichst schnell und grob zusammenfassen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, es liegt schon ein paar Monate zurück, hatte ich mal den Samuel selber betrachtet. Samuel, der Prophet Samuel, war ja so ein erweckter Mann, ein Prophet Gottes in der Zeit, wo es lange keine Propheten mehr gab, nach der Richterzeit. Und dieser Samuel selber, der ist als Kind aufgewachsen bei einem Eli, und er hat auf der einen Seite hat er den Niedergang gesehen von Eli, der den Priesterdienst offiziell im Volk Israel hatte, und dann hat er seine Söhne nachgezogen, die Söhne Elis, und wenn wir uns noch daran erinnern, wie sie den Gottesdienst betrieben haben, war das alles andere als das, was Gott als den Gottesdienst für ihn vorgesehen hat. Sie haben eigenmächtig Opferdienste zu ihren Gunsten missbraucht, haben das beste Fleisch sich rausgepickt, haben einfach sich das Beste gegeben. Es war ein Götzendienst, ein schlechter Götzendienst anstatt eines Gottesdienstes. Und so ging der Niedergang über die Priesterschaft, Eli und seinen Söhnen. Und Gott musste dieses nachher richten, diesen Niedergang. Und dieser Niedergang macht aber nicht Halt bei einer Priesterschaft, sondern es geht natürlich weiter, hat Auswirkungen aufs ganze Volk Israel. Und so verfiel das Volk Israel auch in Götzendienst. Und jetzt musste Gott einschreiten. Und das Einschreiten Gottes sah wie folgt aus. Früher waren die Feinde Israels, die größten waren die Philister. Und die Philister griffen immer wieder an und dann schlugen die Philister wieder zu und erschlugen 30.000 Israeliten und nahmen das damals in Anführungszeichen Wichtigste, was Israel für einen zentralen Gottesdienst hatte, nämlich die Bundeslade, nahmen sie mit, stahlen sie und nahmen es mit ins Philisterland und haben vielleicht gedacht, naja, die Israeliten, die haben die Bundeslade und mit der Bundeslade kaufen sie sich den Erfolg ein und ihre Siege ein und wenn wir die Bundeslade wegnehmen, dann haben wir Gott auf unserer Seite, die ganze Macht auf unserer Seite. Aber weit gefehlt, die Bundeslade selber war ja nur, sage ich mal, ein äußeres Konstrukt, aber entscheidend ist ja immer die Frage, haben die Philister Gott, den heiligen, allmächtigen Gott, den dreieinigen Gott auf ihrer Seite? Und mit der Bundeslade allein hatten sie ihn nicht auf ihrer Seite. Sie waren Götzendiener, sie hatten einen Gott Dagon zum Beispiel, der war halb Mensch, halb Fisch. Und dieses Götzenbild haben sie, diesen Gott haben sie angebetet. Sie waren Götzendiener. Und somit brachte die Bundeslade ihnen keine Vorteile. Ganz im Gegenteil, Gott musste dieses Volk der Philister richten. Und man merkte, egal wo sie die Bundeslade auch hinbrachten im Philisterland, 7 Monate war die Bundeslade dort, sie wurden nicht glücklich damit, sie bekamen eine Beulenpest, es entstanden Plagen, Mäuseplagen. Letztendlich haben sie gemerkt, haben sich bei ihren Wahrsagern dann Rat eingeholt und haben festgestellt, wir müssen die Bundeslade wieder den Israeliten zurückbringen. Soweit die Vorgeschichte. Wir haben es aus der Sicht der Philister betrachtet, wo die Bundeslade jetzt war. Was war in dieser Zeit mit dem Volk Israel los? Das Volk Israel hatte keine Bundeslade mehr. Und dass wir uns mal so ein bisschen vorstellen können, die Bundeslade war schon, stand im Zentrum des Gottesdienstes. Wir wissen ja, dass Bundeslade, solange es noch die Stiftshütte gab, war sie im Allerheiligsten gestanden und war dort im Zentrum des Gottesdienstes. Und so war natürlich für die Israeliten, war das ein halber Weltuntergang, die Bundeslade ist weg. Wir haben die Bundeslade nicht mehr. Und in der Analogie zu heute, zu uns als Gemeinde, wäre das so, wie wenn aus unserem Gottesdienst, aus unseren Diensten der Herr Jesus rausgerissen wird. Zack, kein Herr Jesus mehr. Wir dürfen nicht mehr über Jesus reden. So versuche ich es mal für uns zu übertragen. Das habe ich euch vorenthalten. Jetzt kämen wir zu dem Bibeltext, den wir betrachten wollen. Jetzt steigen wir ein nach dieser Vorgeschichte in 1. Samuel, Kapitel 7. Und da möchte ich mit uns gemeinsam lesen. Leider hat es wieder diesen Bibeltext, ich habe ihn direkt 1:1 kopiert, dann so nach unten gedrängt. Ihr müsst, wenn ihr habt, eure Bibel aufschlagen. Für die, die hinten sitzen, ein bisschen schwierig mitzulesen, aber ich lese es euch gerne vor. 1. Samuel 7. So kamen die Leute von Kirjat Jearim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel und sie heiligten seinen Sohn Eleasar, damit er die Lade des Herrn hütete. Und von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit, bis 20 Jahre um waren. Und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach, wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder Israels die Bale und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach, versammelt ganz Israel nach Mizpah, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie zusammen nach Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Und sie fasteten an jenem Tag und sprachen dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israels in Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israels in Mizpah zusammengekommen waren, da zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Als die Kinder Israels dies hörten, fürchteten sie sich vor den Philistern. Und die Kinder Israels sprachen zu Samuel, lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister errette. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es vollständig als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jenem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels von Mizpah aus und jagten die Philister und schlugen sie bis unterhalb Bet-Kar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Shen auf, und er gab ihm den Namen Eben-Eser und sprach, bis hierher hat der Herr uns geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel lebte. Soweit der Text. Ich habe eine Gliederung gemacht, die diesmal nicht aus drei Punkten besteht. Ist ein bisschen viel jetzt, was ich euch zumute. Aber um euch das zu helfen, habe ich, könntest du das mal weitergeben, habe ich eine Gliederung für euch in klein gemacht. Vielleicht nochmal ein paar. Und dann könnt ihr euch jeweils ein Zettelchen wegnehmen. Und dann könnt ihr es auch als Gedankenstütze des heutigen Gottesdienst einfach mit nach Hause nehmen. Manchmal hilft's ja. Also 8 Schritte einer Erweckung betrachten wir. Ich lese jetzt nicht alle vor. Ihr könnt sie auf euch wirken lassen. Ich beginne mit dem Schritt 1 und ich hoffe, dass ich immer dran denke, auch den Beamer rechtzeitig dann wieder weiter zu klicken. Schritt 1, Beklagen des eigenen Zustandes. So kamen die Leute von Kirjat Jearim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinadabs. Die Lade wurde also wieder zurückgebracht nach Israel. Und was dann sehr erstaunlich ist, das hat nicht dazu geführt, dass die Israeliten gleich wieder aufgeblüht sind, sondern es hat erstmal, die Lade war 20 Jahre bei diesem Eleazar, der extra geheiligt wurde, dass die Lade bei ihm gehütet werden konnte. Und 20 Jahre ist erstmal überhaupt nichts passiert mit der Lade, sondern die war eben dort und das Volk Israel schlummerte so vor sich dahin, könnte man meinen. Und trotzdem war ein Samuel da, müssen wir immer im Hintergrund auch wissen, es war ein Samuel da, der dort wirkte, der der Prophet Gottes war und der das Wort Gottes weitergab. Und weil die Lade aber nicht mehr da war, waren die Israeliten schon so weit, dass sie natürlich erkannt haben, als die Lade entführt wurde aus Israel, 1. Samuel Kapitel 4, lesen wir das, dass die Herrlichkeit Gottes gewichen war von dem Volk. Ikabod war dieser Ausdruck, die Herrlichkeit Gottes ist gewichen. Und diese Begebenheit, die hat Israel natürlich schon vor den Kopf gestoßen. Sie haben gemerkt, es fehlt was, es fehlt was. Und als die Israeliten eben 20 Jahre in diesem Zustand waren und sie immer einen Samuel vor Augen hatten, der letztendlich Gottes Wort weitergab, hat sich in ihnen dieser Wunsch entwickelt oder hat sich dieser Wille entwickelt, uns fehlt doch etwas, wir müssen etwas ändern an unserem Zustand. Und es hat tatsächlich dazu geführt, dass sie ihren Zustand, ihren miserablen Zustand ohne Gott, ohne einen Gottesdienst, einen geregelten, ohne einen Herrn, der für sie sorgte, der für sie da war, zu dem sie redeten, von dem sie Worte empfingen, ohne diesen Gott konnte es ja nur in die falsche Richtung gehen und das haben sie gespürt. Und deswegen haben sie wehgeklagt, sagen wir es mal so. Sie beklagten ihren eigenen Zustand und das ist ein ganz wichtiger erster Schritt gewesen. Und für uns heute ist ja immer wieder fraglich dann, oder für Gemeinden heute, wenn ihnen tatsächlich mal etwas verloren gegangen ist, wenn sie merken, vielleicht Jesus ist aus dem Zentrum gerückt oder irgendwas, ist nicht mehr so, wie es sich der Herr Jesus für seine Gemeinde vorgestellt hat. Erkennen Sie diesen Missstand? Erkennen wir Missstände? Und der zweite Schritt ist dann, beklagt man auch diesen Missstand? Bringt man ihn so vor Gott, dass man erkennt, ich komme hier nicht weiter, ich brauche Hilfe. Und wenn wir das nicht tun, dann führt es zu einer Abwärtsspirale einer Gemeinde im Glaubensleben, die nach folgendem Schema grob verläuft, kann man sagen. Zunächst ist der Grundstein eine mangelnde Erkenntnis oder mangelndes Bewusstsein der Größe und Heiligkeit Gottes. Damit fängt immer alles an. Man erkennt nicht mehr, wer ist Gott und dass Gott heilig ist. Und weil man Gott nicht erkennt in seiner Größe und Allmacht, erkennt man natürlich auch nicht seine Sündhaftigkeit. Weil die sieht man ja nur, wenn man in diesen Spiegel der Bibel blickt, dann sieht man den Kontrast. Gott ist heilig, ich bin sündig. Und das führt zum Verlust der Furcht Gottes, die ja in der Bibel auch als Weisheit anfangen gesehen wird. Keine gesunde geistliche Selbsteinschätzung mehr über seinen Zustand, geistliche Blindheit, nur noch wenig Trauer über begangene Sünde. Das ist ein Kennzeichen, eine Auswirkung davon. Lauheit und Rückzug, sage ich mal, Rückzug aus der Gemeinde, aus Gottesdiensten, aus Gebetsabenden und dann zum Schluss Selbstzufriedenheit. Das ist der größte Feind von Veränderung und geistlichem Wachstum. Ich bin ja zufrieden, mir geht's gut. Ich brauche nichts anderes. Soweit zu der Abwärtsspirale. Also Israel hatte erkannt, sie haben geklagt über diesen Zustand und dann war die Folge, Gott spricht wieder zum Volk. Gott hat wieder geredet und es war dieser Hoffnungsschimmer. Ganz Israel wurde von Samuel im nächsten Schritt in Mizpah versammelt, ist zusammengekommen. Und es war ein Tag, wo das Volk zunächst sich gedemütigt hat und es war ein Tag auch des Gebets. Und man kam zusammen und Samuel holte das Volk hier zusammen und sprach dann Tacheles, er redete deutliche Worte. Samuel aber sprach zum ganzen Haus Israel: Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. Das war die Botschaft und die möchte ich gern mal für uns nochmal in Scheiben teilen, weil dann ist sie immer leichter verständlich. Das erste ist ein Appell an den Willen. Wollt ihr denn überhaupt euch von ganzem Herzen zum Herrn bekehren? Wollt ihr das überhaupt? Das ist die Voraussetzung jeder Bekehrung, ja, dass man will. Ja. Und es ist auch die Voraussetzung für Veränderung in unserem Leben, dass wir selber ein Ja dazu haben, zu bestimmten Schritten, zu dem Reden Gottes, der erste Schritt. Und dann kommt der zweite Schritt, tut von euch, tut. Jetzt kommt das Handeln, ganz praktisch, tut von euch die fremden Götter und die Astarten, also Götzen, wegtun. Und dann kommt der dritte Schritt, wenn jetzt dieser Müll, der uns belastet, der uns kostbare Aufmerksamkeit raubt, die wir sinnvoller nutzen können, raus ist aus unserem Leben, dann kommt der Schritt, richtet euch aus, richtet eure Herzen aus auf den Herrn und dann der vierte und dient ihm allein. Und das ist dann eine ganz absolute Aussage. Keine anderen Götzen, kein Mischmasch, dient ihm allein. Das waren die vier Schritte, die das Wort Gottes über Samuel in die Herzen der Gläubigen, in die Herzen der Israeliten, der schlafenden Israeliten hineingesprochen hatte. Und man sieht, dass das Ganze dann auch Früchte getragen hat. Auf heute angewendet kann man sagen, die Gläubigen, die ihre Bibel in der Schrankschublade hatten, eingestaubt, haben ihre Bibel rausgenommen, haben den Staub runtergeblasen und haben wieder die Bibel gelesen und haben diese Bibel aber nicht einfach nur gelesen, damit sie ihre Pflicht erfüllt haben, ihren Tagessoll, so und so viele Verse, so und so viele Kapitel, sondern sie haben gefragt, was hat Gott mir zu sagen in seinem Wort? Was hat Gott heute für ein Wort mir zu sagen? Und dann können wir auch ihm allein wieder dienen. Und die Frage, die sich dann für uns heute auch stellt, sind wir, wenn wir sein Wort lesen, lesen wir regelmäßig immer das Gleiche, aber das Wichtigste in unserem Leben, wir haben das Wort Gottes, lesen wir es täglich? Und wenn ja, hören wir auch, haben wir ein hörendes Herz und versuchen wir dann auch zu erkennen, zu hören, was will Gott uns für den heutigen Tag mitgeben, was spricht er zu uns, wo möchte er uns heute verändern? Das war der Punkt 2. Gott hat wieder zu Israel gesprochen. Wir kommen zum dritten Schritt und das ist wie immer auch der schwerste. Wir haben eine Botschaft gekriegt, Israel hat ein Wort von Gott gekriegt, direkt. Und jetzt kommt so ein ungeliebtes Wort, Buße. Buße ist sehr verpönt in der Welt draußen, es ist ein Unwort. Keiner will es mehr wissen und hören, warum muss man Buße tun. Ja. Aber genau hier scheiden sich eben oft die Geister. Der Maßstab Gottes ist, dass wir erkennen, wir haben einen Mangelzustand und wir sind bisher in einer vielleicht falschen Richtung unterwegs gewesen. In bestimmten Lebensbereichen waren wir einfach in der falschen Richtung. Wir waren nicht mehr auf dem Weg der Nachfolge, Gott hinterher. Wir waren auf Abwegen. Und jetzt müssen wir natürlich wieder erkennen, dass wir dem Weg, dem Pfad Gottes folgen müssen. Wir müssen erkennen, wie ist der schmale Weg Gottes? Wo muss ich denn gehen? Wo will mich Gott haben? Auf welchen Weg? Ersten Schritt muss also diese Erkenntnis zu einem Umdenken führen. Und jetzt kommen wir zu der Begrifflichkeit der Buße, die stattfindet. Was ist denn Buße überhaupt? Und ich habe mal geguckt, ich habe zwar nicht lange da studiert, aber so ein paar wesentliche interessante Impulse. Metanoia, griechisch, heißt so viel wie dieser Sinneswandel, Umdenken. Das ist mal dieses neutestamentliche, im Griechischen stehende Metanoia. Aber im Hebräischen steht ein anderes Wort, ich muss mal nachgucken, das heißt Schub. Und es bedeutet nicht nur Umdenken, Sinneswandel, sondern es bedeutet auch Umhandeln. Also es bezieht die Tat und diese Veränderung im Umdenken dann auch auf das Handeln und auf unsere Reaktion ganz praktisch in unserem Leben. Und das fand ich dann interessant. Es wird an unseren Willen von Gott appelliert, es wird uns gesagt, wo Sünde ist in unserem Leben, es wird uns aufgezeigt und jetzt braucht es eine Umkehr. Es braucht einen Sinneswandel und es braucht ein Umhandeln. Wir müssen Dinge in unserem Leben verändern, um dann wieder auf den Weg Gottes zu gelangen. Und im Volk Israel kann man klar sagen, das war die Ursache für diese gewichene Herrlichkeit Gottes. Es war Sünde da. Die Israeliten sind zu Götzendienern geworden. Volles Programm. Ich möchte auf die heutigen Götzen eingehen, die vielleicht nicht mehr ein goldenes Kalb sind. Das sieht für uns so heute so harmlos aus, ja, ein goldenes Kalb. Früher war das wirklich der Götze schlechthin, den man angebetet hat. Heute haben die Götzen, die wir vielleicht manchmal anbeten, die haben andere Namen. Zum Beispiel die lieben Autos, die Götzen auf vier Rädern oder das liebe Geld. Vielleicht ist es die Sexualität, vielleicht sind es auch Vergnügungen, Vergnügungssucht, vielleicht sind es irgendwelche Computer-Dinge, die man tut. Vielleicht ist es das Ansehen, dass unser Ansehen immer überall, wo wir hinkommen, gut sein muss. Vielleicht ist es auch das Berufsleben. Und wenn wir dann mal ganz praktisch diese Dinge betrachten, dann habe ich mir überlegt, wie können wir es für uns mal in unserem Leben, wie können wir uns mal selber auf den Zahn fühlen? Da habe ich mal drei Fragen mir überlegt. Das erste, was in meinem Leben beansprucht außer Gott überproportional viel Zeit? Das kann schon mal eine Messgröße, eine Hilfsgröße sein, wenn ich merke, wenn ich zum Beispiel in der Woche 3 Tage auf dem Golfplatz verbringen wird, 2 nochmal auf dem Fußballplatz, dann wäre, das ist jetzt extrem Beispiel, aber dann wäre irgendwas schief gewickelt, dann müsste ich erkennen, ich habe Familie, ich habe einen Beruf, ich habe, was weiß ich, ich bin ein Kind Gottes, ich habe eine Gemeinde, in der ich dienen soll und wie ist mein Leben ausgerichtet? Und also was in meinem Leben beansprucht überproportional viel Zeit, dann 2. Frage, gibt es etwas, was mir wichtiger ist als Gott? Das ist auch immer eine gute Hilfsgröße. Ja. Was in meinem Leben stelle ich vielleicht über Gott, ohne dass ich es vielleicht manchmal merke? Ich sage, ja, ich gehe in Gottesdienst, ich mache doch alles, ich diene doch dem Herrn. Aber gibt es vielleicht doch Dinge in meinem Leben, die mir wichtiger sind als Gott selbst? Und ist die 3. Frage, welche Dinge in meinem Leben hindern mich, Gott zu dienen? Wenn ich merke, ich werde vielleicht doch immer gebraucht, gefragt, hier gibt es eine Lücke, hier gibt es in der Mauer des Hauses Gottes gibt's eine Lücke und die könnte ich ausfüllen. Und ich selber sehe mich aber da gar nicht. Ich hab ja einen anderen Termin immer. Das kann ich nicht wahrnehmen. Und dieser Termin dient doch mir zu meinem Vergnügen. Den möchte ich nicht hergeben. Also das können Fragen sein, ja, die uns helfen, einfach mal auf unser Leben zu gucken und zu überlegen, was können wir vielleicht tun, um da Dinge zu bereinigen. Jetzt kommt der vierte Punkt, der vierte Schritt in der Erweckung. Das Thema Demütigung vor Gott, Gebet und Fasten. Ein Mensch, der sich vor Gott demütigt, der erfährt auch, denke ich, positive Reaktionen Gottes. Wenn es bei Menschen nicht immer so ist, bei Menschen verlieren wir vielleicht Achtung, verlieren wir vielleicht unser Gesicht, wenn wir uns demütigen, aber bei Gott gelten andere Gesetze und es sagt schon Jakobus und auch Petrus in den Bibelversen Jakobus 4, Vers 10 und 1. Petrus 5, 6, wo es heißt, demütigt euch vor dem Herrn, beziehungsweise demütigt euch unter die mächtige oder gewaltige Hand Gottes, wo wir dazu aufgerufen werden, uns vor Gott zu demütigen, klein zu machen. Und die Folge davon ist, dass Gott dann den, der sich demütigt, oft erhöht. Wir haben das in unserem höchsten Vorbild, unserem Herrn Jesus, gesehen, wie er sich gedemütigt hat, wie er sich klein gemacht hat. Und Gott hat ihn erhöht über alle Höhen, über alles in diesem Universum. Und die Israeliten haben dies getan. Und das Besondere ist, in dieser Phase der Demütigung, sie haben gefastet und sie haben sich einem Samuel hingegeben und haben Samuel als Sprachrohr genutzt und sind wie ein Mann vor dem Herrn hingestanden und haben gebetet. Und dieses Gebet, das wirkt immer wieder Wunder. Das bewegt den Arm Gottes und so hat es auch damals den Arm Gottes bewegt, als eine kleine Gruppe von Gläubigen gebetet hatten im 18. Jahrhundert. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Es war nämlich die große Erweckung in England und Amerika. Und diese wird meist in Verbindung gebracht mit dem 1. Januar 1739. An diesem Neujahrstag waren in der Londoner Fetter Lane Society George Whitfield, John und Charles Wesley, vier weitere Londoner Methodisten und 60 Herrnhuter zu einem Liebesmahl versammelt. John Wesley berichtete in seinem Tagebuch über diesen denkwürdigen Tag. Gegen 3 Uhr morgens, während wir beteten, kam die Kraft Gottes plötzlich mit solch einer Macht über uns, dass viele vor Freude laut weinten und andere zu Boden fielen. Sobald aber die Furcht und das Erstaunen über die so spürbare Gegenwart Gottes nachgelassen hatte, brach es aus uns heraus. Wir preisen dich, o Gott, wir erkennen an, dass du der Herr bist. 3 Tage später fand ein weiteres Treffen statt und George Whitfield vermerkte dazu in seinem Tagebuch, wir verharrten im Fasten und Gebet bis 3 Uhr und gingen dann mit der festen Überzeugung auseinander, dass Gott unter uns Großes tun würde. In den folgenden Wochen schenkte Gott eine Erweckung, zuerst in England und dann in Amerika, in der zunächst George Whitfield und später John Wesley das Evangelium zu manchmal 30.000 bis 50.000 und mehr Zuhörern unter freiem Himmel predigten. Der Geist Gottes konnte damals so mächtig wirken, dass nicht nur Tausende ihre Bekehrung erlebten, sondern auch die sozialen Verhältnisse, die Moral und die Politik völlig und nachhaltig verändert wurden. Und das alles durch gemeinsames Gebet einiger weniger und Gottes Wirken. Was war die Geste der Israeliten, die diese Demütigung vor Gott nochmal zum Ausdruck brachten? Auf die möchte ich nochmal kurz eingehen. Da heißt es ja, da kamen sie zusammen nach Mizpah in Vers 6 und schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn aus und sie fasteten an jedem Tag. Also sie schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn aus. Das sieht für uns heute aus wie so eine Verschwendung, das Wasser einfach so hingießen. Nein, der Ausdruck wird im 2. Samuel-Buch erklärt, 2. Samuel 14, 14, ist eine symbolische Handlung. Und diese symbolische Handlung soll diesen hilflosen Zustand zum Ausdruck bringen, in dem die Israeliten sich befanden. Wir können uns nicht selber aus dem Sumpf ziehen. Wir sind wie ein geschöpftes Wasser, das in den trockenen Wüstensand geschüttet wird. Zack, weg ist es. Das Wasser ist weg, wir können es nicht mehr sammeln. So sind wir Israeliten in diesem Zustand. Und da sagen in 2. Samuel 14, 14, die Israeliten, sterben müssen wir und sind wie Wasser, das auf die Erde geschüttet wird und das man nicht wieder sammeln kann. Und das war ein Sinnbild für echte, tiefe Buße und für diesen Ausdruck der Verlorenheit vor Gott. Kommen zum 5. Punkt, die völlige Abhängigkeit von Gott. Ein erweckter Christ, der gibt sich Gott völlig hin. Und die Kinder Israels haben das wie folgt zum Ausdruck gebracht. Sie sprachen zu Samuel, lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister rette. Sie haben mitgekriegt, da kommt wieder was, die Philister stehen wieder vor der Haustür. Und sie haben gemerkt, sie haben nur eine Chance, nicht ihre Waffen aus dem Schrank holen und Waffen wetzen und selber vorwärts preschen, sondern sie haben gemerkt, ich habe nur eine Chance. Ich muss mich an den Herrn klammern. Ich muss über Samuel muss ich um Gebet bitten und darum, dass der Herr uns beschützt, dass er für uns kämpft, dass er uns hilft. Und ich habe es mal versucht, einfach so auf den Punkt zu bringen, wenn man von vielleicht Reifegrad eines Christen spricht, dann drückt sich dieser Reifegrad aus in der Art und Weise, wie sich der Christ wirklich von Gott abhängig weiß. Bin ich von Gott abhängig oder mache ich immer noch viel aus eigener Kraft, aus eigenen Stücken? Arbeite ich oder lasse ich Gott wirken? Vertraue ich ganz auf ihn? Und diese Abhängigkeit von Gott, die kommt in dem nächsten Punkt zum Ausdruck, indem wir nämlich, weil wir uns von Gott abhängig wissen, ihm völlig hingeben, uns in seine Hände begeben und sagen, Herr, ich lass los, ich kann es nicht mehr heben, ich brauche dich, bitte, bitte wirke du, bitte hilf du mir jetzt. Und die Israeliten taten das, indem Samuel mit ihnen ein Opfer darbrachte. Er brachte ein Brandopfer dar, ein Milchlamm, ein Lamm ohne Fehl und Tadel. Keine Frage, wie immer, jeder Opferdienst im Alten Testament sollte auf den Messias hindeuten, auf unseren Herrn Jesus, der für unsere Sünde gestorben ist und der das alleinige und alle Zeit gültige Sündenopfer für unsere Sünden ja dargebracht hat. Und mit dem Opferdienst zeigten die Israeliten wieder, sie waren wieder zurückgekehrt auf den richtigen Pfad und jetzt gaben sie sich völlig hin und opferten ein Opfer, wo sie wieder zeigten, im übertragenen Sinne, dieses Tier stirbt für meine Sünde letztendlich. Der Herr Jesus muss für meine Sünden in der Zukunft sterben. Und ich kann mich nur in die Hände Gottes begeben und mich ihm ganz hingeben und mich ihm unterordnen und mit meiner Sünde zu ihm kommen, damit er diese Sünde sühnt. Das war die Erkenntnis dieses sechsten Schritts. Völlige Hingabe an Gott. Kommen zum vorletzten. Wenn wir so hingegeben dem Herrn folgen, dann bleibt es natürlich nie aus. Dann kommt der Feind, der ja auch nie schläft, ganz besonders bei Erweckung nicht. Und dann greift er an, dann schreitet er zum Angriff über. Aber bevor ich darauf eingehe, auf diese Anfeindung, Anfechtung, möchte ich sagen, egal wie die Anfechtung ist, wir sind in Gottes Hand immer geborgen. Und so war es mit dem Volk Israel so, dass zwar die Philister bereits ihr bestes Heer, ihre besten Krieger auf den Weg schickten, um die Israeliten anzugreifen, aber Gott kämpfte, Gott griff ein, weil sie sich Gott hingaben und gesagt haben, so wie das Volk Israel beim Exodus gemacht hatte, als Israel vor dem Schilfmeer stand. Und was war passiert? Hinten der Pharao mit seinen Kriegern, vor ihnen das riesige Meer. Wir können nicht weiter, was können wir tun? Und dann haben sie sich an den Herrn gewendet, den Herrn angefleht. Und was sagt dann Gott? Und Gott spricht dann in 2. Mose 14, 14, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Ist das nicht wunderbar? Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Wir müssen nichts tun, Gott kämpft. Und so war es hier beim Volk Israel mit Samuel. Gott schickte einen gewaltigen Donner, einen übernatürlichen Donner gegen die Philister. Und was passierte? Sie wurden verwirrt. Sie wussten nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und zack, die Israeliten nutzten die Gunst der Stunde und schlugen sie in die Flucht. Und es war ein Chaos und die Philister waren geschlagen. Gott griff ein. Gott wird für euch kämpfen. Ihr selber braucht es nicht, wenn ihr euch ganz dem Herrn hingegeben habt. Aber die Anfechtung, die ich angesprochen habe, die kommt trotzdem. Die kommt, wenn wir in voller Hingabe uns dem Herrn widmen, dann ist es eben so, dass das Bestreben Satans ist, uns aus der Ruhe zu bringen, uns anzugreifen, durch Hass, durch Schwierigkeiten, durch Anfeindung, durch Menschen, die uns vielleicht schräg kommen. Und wir kommen ja von der Reformationswoche her und einer, der das selber gegen sich wie kein zweiter erlebt hat, war ja der Martin Luther, der Begründer dieser Reformationsbewegung. Und er hat ja immer er wurde ja so geschlagen und verfolgt vom Satan, wie das dann auch zum Ausdruck kommt, wenn man seine Verfilmung sieht oder Berichte über ihn liest. Und letztendlich hat er auch den Spruch geprägt, wo Gott seine Gemeinde baut, setzt der Teufel seine Kapelle daneben. Also er weiß genau, und insbesondere bei Erweckung versucht natürlich der Teufel zu stören, wo er kann. Aber das Schöne ist, wir sind geborgen, wenn wir uns in seine Hand begeben. Wir brauchen ihn nicht zu fürchten. Kommen zum abschließenden Punkt. Worin drückt sich diese Geborgenheit aus und wie gehen wir damit um, mit so einem Sieg in unserem Leben, Glaubensleben? Der 8. Schritt der Erweckung, Gottes Segen und Frucht. Die Erweckung nimmt ihren Lauf. Da zogen die Männer Israels von Mizpah aus und jagten die Philister und schlugen sie bis unterhalb Bet-Kar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf und er gab ihm den Namen Eben-Eser und sprach, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Was ist die Besonderheit von dieser Geste? Die möchte ich nochmal kurz hervorheben. Samuel stellt einen Gedenkstein auf und sagt dann, bis hierher hat uns Gott geholfen. Und es ist in der Tat so, dass wir sehr oft erleben, bis hierher, wo wir jetzt alle sitzen, hat uns Gott in unserem Leben gebracht, hat uns Gott geholfen. Aber um den morgigen Tag wissen wir noch nicht. Er wird uns wieder helfen, aber wir wissen nicht wie und wie es kommt. Aber bis hierher hat uns Gott geholfen. Dieses Bewusstsein, Tag für Tag, nicht, wie die Israeliten probiert haben, das Manna zu sammeln auf Vorrat, dann wird stinkig, nein, sondern Tag für Tag Gott vertrauen, Gott ihm wieder in die Hände legen und sagen, bis hierher hat mich Gott geführt. Also das Denken daran, was für eine Wegstrecke, und das fand ich jetzt schön bei der Frauenfreizeit, wie die Elli es vorgestellt hat, einfach mal drauf zu blicken, Mensch, war das ein gesegneter, der Frauenabend, war das ein gesegneter Abend, war das schön und mit Dankbarkeit drauf zurückzublicken. Und deswegen dieser Stein, der Stein der Hilfe, ist ein Dankstein. Ein Dank- und ein Gedenkstein. Ja. Wir blicken mit Dankbarkeit auf Dinge zurück, die Gott in unserem Leben gewirkt hat. Und das macht uns nicht nur dankbar, sondern das stärkt unser Glauben, unser Vertrauen im Leben. Und es ist einfach wichtig, dass wir als Anwendung für uns immer wieder diese, ob wir es im Herzen machen oder ob wir es uns aufschreiben in einem kleinen Tagebuch, aber diese Erlebnisse mit Gott, die wir haben, wo Gott wirkt, dass wir uns die in unsere Herzen schreiben und dafür danken und daran denken immer wieder, bis hierher hat uns Gott geführt, und dass wir einfach da diesen Gedenkstein aufrichten und daran unser Vertrauen an den Herrn festmachen und weiter wachsen lassen. Ja, das Letzte werde ich euch nicht mehr zeigen. Es genügt. Ich wünsche euch allen, wünsche mir, wünsche uns, dass Gott uns